Hallo und herzlich willkommen zu Folge 13 von Schön war's, dem Gesprächsraum für Leben und Tod. Mit mir im virtuellen Podcast-Studio ist heute zum einen mein Freund und Kollege in Tübingen, Thomas Knöller. Grüß dich, Thomas.
Hallo Fabian. Und noch jemand ist im Podcast-Studio.
So ist es. Wir haben heute mal wieder einen Gast und wir sind, glaube ich, beide sehr gespannt und freuen uns sehr über diesen heutigen Gast. Sie hat eine, wie ich finde, ganz spannende Biografie und das macht sie zumindest mir und wahrscheinlich auch dir, Thomas, schon ganz sympathisch, weil es nicht so gerade aussieht. Sie hat als Softwaretrainerin gearbeitet, sie war für eine NGO tätig in der Entwicklungshilfe und sie hat einen Master in Theologie, das macht sie auch nochmal sympathisch, da gibt es also auch die Verbindung, und ist dann vor mittlerweile auch über 20 Jahren in das Familienunternehmen eingetreten, das sie heute zusammen mit ihrem Bruder leitet und das 1992 gegründet wurde von ihrer Mutter und eben ihrem Bruder. Und da ist sie jetzt seit über 20 Jahren in der Leitung und ich glaube, sie, das kann sie gleich selber sagen, aber ich würde mal so einschätzen, sie hat das Gefühl, glaube ich, da auch am richtigen Ort zu sein mit vielen Möglichkeiten und viele Sachen so gestalten zu können, wie es ihr passt. Und jetzt freue ich mich sehr auf das Gespräch und heiße sie recht herzlich willkommen vom Bestattungshaus Haller aus Stuttgart, Andrea Haller. Hallo.
Ja, vielen Dank. Schön, dass ich da sein darf.
Ich habe ja gerade schon gesagt, dass Ihre Biografie jetzt nicht so geradlinig ist. Ne? Sie haben jetzt nicht, sage ich mal, eine Bestatterinnen-Ausbildung gemacht und sind dann gleich ins Unternehmen eingestiegen, sondern sie haben so ein bisschen auch was von der Welt gesehen, sie haben viel erlebt. Das klingt wirklich nicht so, als wäre der Weg schon immer vorgezeichnet gewesen. Aber an welchem Punkt war Ihnen denn klar, dass Sie ins familiäre Bestattungsunternehmen einsteigen?
Ich glaube, der Punkt war mir erst klar, nachdem ich es getan habe. Ich bin mit 17 ins Ausland, war 15 Jahre lang weg, war in England, Südafrika und Amerika und kam dann 2001 nach Deutschland zurück. Wollte nicht nach Stuttgart ins Familienunternehmen. Ich dachte tatsächlich, mein Bruder und meine Mama wären ziemlich verrückt, dass die ein Bestattungsunternehmen gegründet haben, und kam aber für ein längeres Wochenende aus Berlin zurück und meine Mutter hatte für mich einen Termin mit einer Frau vereinbart, deren Mutter gestorben ist. Und meine Mutter hatte gesagt, da musst du die Trauerrede halten. Und ich dachte, was muss ich machen? Bist du wahnsinnig? Und weil sie es aber versprochen hatte, bin ich natürlich hin, hatte das Gespräch mit ihr geführt. Wir haben dann montagabends die Trauerfeier gemacht hier in Degerloch bei uns im Stammhaus, in der Feierhalle. Und die verabschieden sich von mir und sagen, man merkt, dass sie dafür geboren sind. Und die wussten natürlich nicht, dass ich das zum ersten Mal gemacht habe und eigentlich mit diesem Unternehmen gar nichts zu tun habe, außer den Namen.
Ja, das ist mal eine Ansage. Sie haben es, also dieses Feedback war, Frau Haller, Sie haben es im Blut.
Wir haben es im Blut, ja. Ich habe es als Kompliment aufgefasst und das hat mich auch schon sehr zum Nachdenken gebracht und bin dann auch relativ bald wirklich nach Stuttgart gekommen und habe mich so fürs Unternehmen verhaften lassen und das war eine gute Entscheidung.
Ich kann mir aber auch vorstellen, dass man Sie eigentlich nicht so leicht verhaften kann, Frau Haller.
Naja, die Sache war die, mein Bruder hatte dann, also ich habe Marketing und Theologie studiert. Und mein Bruder hat dann so, ich glaube, ein, zwei Wochen später, als ich wieder in Stuttgart war, hat er gemeint, was machst du da eigentlich? Du hast das Zeug studiert, welch besseren Ort kannst du dafür haben, als das hier auszuleben? Mhm. Und ich dachte, boah, eigentlich hat er recht. Was für eine bessere Wiese, ja eigentlich Spielwiese kann man haben, kann man sich vorstellen, als mit meiner Vorbildung in einem Bestattungsunternehmen zu arbeiten. Ich hatte immer das Gefühl, ich habe dafür ein bisschen die leicht falsche Persönlichkeit. Ich bin eigentlich nicht wirklich extrovertiert, aber ich bin laut. Und ich glaube, viele würden mehr sagen, ich bin so eine Naturgewalt und hätte immer Angst gehabt, dass ich Trauernde überwältige, alleine mit der Wucht meiner Persönlichkeit. Und habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass es nicht so ist. Dass das Wichtige ist, dass man in Kontakt mit Menschen kommt, dass man sie spürt, dass sie einen spüren, dass da eine echte Begegnung stattfindet und dann meine Lebendigkeit da auch seinen Platz finden kann.
Wahrscheinlich haben ganz viele dieses unausgesprochene Bild, dass Bestatterinnen und Bestatter wahrscheinlich immer dunkel angezogen, dezent im Hintergrund, ja, pietätvoll, leise tretend irgendwie so das Feld bearbeiten. Und wahrscheinlich ist vermutlich dann ihre Wahrnehmung von sich selber gewesen, ui, bin ich dann eben auch zu lebendig, beziehungsweise bin ich zu laut für dieses Bild ja. von Bestatterinnen und Bestattern. Hat sich durch ihr So-Sein, wie sie sind, letztlich dann auch ihr eigenes Bild auf Bestatterinnen und Bestatter verändert, was man braucht und was irgendwie gefragt, gewünscht und willkommen ist?
Ja, also für uns im Unternehmen ja, bei den anderen denke ich immer noch, die sind ja so. Also es gibt natürlich, ich treffe immer wieder Bestatter, die sind sehr offen, sehr dem Leben zugewandt, sehr reflektiert über ihre Arbeit, geben sich sehr große Mühe, Menschen so zu begleiten, wie es zu dem Menschen passt und die jetzt diesem stereotypischen Bild, das wir vor 20 Jahren hatten, wirklich nicht entsprechen. Aber in meinem Kopf spukt es immer noch so ein bisschen rum, muss ich zugeben. Ja, das geht nie ganz weg.
Ich glaube, das ist auch hartnäckig. Und ich bin selber auch erstaunt, wie viel junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mir bei Bestattern auch aktuell begegnen. Also das ist auch jetzt nicht irgendwie ja. nur so ein... Ja. alte Leute, alte Herrenberuf, sondern das ist irgendwie, da sind junge Frauen, die Fahrdienste machen, die die Organisation im Hintergrund übernehmen, die die Beratungsgespräche führen. Also ich schlacker selber immer noch mit den Ohren, ja, wie jung die Teams mal bei vielen Bestatterinnen und Bestattern auch sind.
Ja, das stimmt. Das ist wirklich so, ja.
Apropos Vorurteile, wie hat eigentlich ihr, wenn Sie uns die Frage gestatten, wie hat eigentlich Ihr privates Umfeld reagiert, das ja, also Ihr privates Umfeld deshalb, die Sie ja gar nicht, also die Sie ja ganz lange nicht gekannt haben als die Frau, die als Bestatterin arbeitet oder sogar das Familienunternehmen mitleidet, sondern die Sie ja mit ganz vielen anderen Identitäten kannten. Also kurz, wie hat Ihr Umfeld auf diese Entscheidung reagiert?
Also mein Umfeld war ja in Deutschland relativ jung wieder. Das musste ich mir ja erst wieder erschaffen sozusagen. Und meine Freunde in England fanden es eigentlich ganz stimmig, irgendwie skurril witzig. Ich glaube, in Südafrika, die konnten nicht ganz nachvollziehen, was ich mache, weil es dort keine Trauerredner gibt. Also da macht die Familie das selber. Und das war für die, das ist für heute für die immer noch unverständlich, dass jemand anderes dafür Geld geben würde, an der Trauerfeier zu sprechen. Also als Trauerrednerin jetzt, nicht als Bestatterin.
Ja.
Ich glaube, in Amerika hat es eh ein anderes Bild. Da gibt es diese, ja, ich glaube, die haben da eh, da war eigentlich gar keine Verwunderung von der Seite. Die fanden das irgendwie ganz cool, interessant. Also ich habe keine negativen Reaktionen gehabt.
Zurück nach Deutschland. Also da haben Fabian und ich uns ja auch ganz oft gefragt, was, und zwar eben nicht eben mit der Entscheidung, sondern nach der Entscheidung, also sprich jetzt mit der Erfahrung, die Sie im Leiten und auch in den Gesprächen mit den Angehörigen, also sprich mit der Arbeit, die Sie als Bestatterin machen, erleben Sie da immer wieder hartnäckige Vorurteile und wenn ja, welche begegnen Ihnen da?
Also ich glaube, wir erleben die gar nicht so sehr, sondern schmeißen die relativ schnell über den Haufen. Das ist schon eine Möglichkeit, dass die Leute mit einem gewissen Bild hier reinkommen, das sich aber nach wirklich 5 Minuten auflöst, weil sie merken, da sitzt ihnen ja ein echter Mensch entgegen. Und wir versuchen auch, unsere Gespräche so zu gestalten, dass der vor allem die erste Zeit geprägt ist von Begegnung. Also dass wir da keine Papiere auf dem Tisch haben, keinen Computer auf dem Tisch haben, sondern erstmal wir sind da als Menschen und möchten auch von der Person hören, die verstorben ist und die Angehörige auch als Personen erleben. Und dann entspannt sich, glaube ich, dieses Bild relativ, also das Bild, das die von uns haben, relativ schnell. Vor allem, wenn ich das erste Mal laut loslache, dann ist es weg.
Das glaube ich sofort. Wie viel?
Also das erste Mal laut loslachen, ich muss das kurz erzählen, weil ich kann mich noch erinnern, als mein erstes Mal laut loslachen passiert ist. Und das war der Schwiegersohn, der das Trauergespräch mit mir über die verstorbene Schwiegermutter geführt hat.
Ja.
Ich weiß nicht mehr, wo die tatsächliche Tochter war, aber der war so ein bisschen trocken, ja. Und dann sagt er, ja, und ja, eigentlich wollte sie ja morgen zum Arzt. Aber dann ist das dazwischen gekommen. Und ich meine, wie meint er? Ich gucke ihn so an, was meinen Sie mit der Stelle? Ha, sie ist gestorben! nur an dem Tisch gesessen und haben über uns gelacht. Ja.
Ja. Ja. Wir hatten es ja vorhin im Vorgespräch so kurz davon, von Humor, Lachen, Komik, ne? Und dass Lachen ja auch eine sehr körperliche Reaktion ist. Und das ist, finde ich, ein schönes Beispiel dafür, dass man es ja auch nicht selber steuern kann, ne? Also es gibt ja auch so viele Menschen, sagt man zumindest, die dann auch bei Trauerfeiern lachen, weil sie diese Spannung irgendwie auch verarbeiten müssen, die da so herrscht, ne? Da kann man noch so sehr natürlich professionell sein wollen, aber so passiert es dann, ja.
Aber ich find's auch mega toll, wenn an einer Trauerfeier gelacht wird und wenn es echt ist.
Absolut.
Das ist zauberhaft.
Wir haben schon eine eigene Folge zum Thema Humor gemacht. Also da rennen sie bei uns offene Türen ein. Also ich finde auch, weil es ist ja von alleine traurig, ne? Also der Anlass ist ja von alleine schon traurig und dann ist es sehr erlösend, sehr heilsam, wenn immer wieder auch Geschichten erzählt werden, die auch lustig sind. Oder es wäre auch verschenkt, wenn man viele lustige Geschichten hat und man greift sie nicht auf.
Ja, ja.
Jetzt sind wir als Redner, gut, Sie sind auch als Rednerin immer wieder tätig, aber wir sind ja so ein paar Mal im Monat konfrontiert mit dem Tod und Sie natürlich aufgrund Ihres Berufs, Ihrer Tätigkeit jeden Tag. Was hilft Ihnen denn in so richtig schwierigen Situationen? Also es gibt ja, das kennen wir ja auch, Fälle, Trauerfälle, die sind echt happig. Was hilft Ihnen denn in schwierigen Situationen, da irgendwie einen Umgang zu kriegen?
Tatsächlich finde ich es, ich bin ja hier auch bei uns in der Verwaltung und da habe ich die Situation, dass ich die Erstanrufe auch bekomme, wenn ich unten im Büro bin. Und was ich da am schwierigsten finde, ist, dass ich nur kurze Momente habe mit den Angehörigen und sie dann an jemand anderes weiterleiten muss. Und in diesen kurzen Momenten von einer sehr tragischen Situation zu hören, damit tue ich mir sehr schwer. Es ist für mich viel einfacher, wenn ich die Rede gestalte oder irgendwas anderes gestalte, wo ich mit den Angehörigen etwas entwickeln kann. Ja. Und ich glaube, das, was mir sehr hilft, ist das Gefühl oder, ja, ich glaube, es ist schon mehr als das Gefühl, dieses mit Angehörigen etwas gestalten und sie so aus der Ohnmacht in eine Gestaltungsfähigkeit zu bringen, dass sie wieder Entscheidungen treffen können, die sie auch wirklich treffen wollen. Also nicht nur Entscheidungen, die sie treffen müssen, wie welches Grab und welcher Friedhof, sondern, ach, das wäre doch schön, wenn wir das machen würden, wenn es da so was Positives gibt, einen positiven Impuls und sie eine Selbstwirksamkeit erfahren. Und wenn ich das in ihnen erlebe, dann geht's mir auch gut, weil es dann dieses Vertrauen stärkt, das ich auch zum Arbeiten brauche, der schafft es. Also dieses Gefühl, die anderen sind nicht nur Opfer, die jetzt unbedingt Hilfe brauchen, sondern das sind Menschen, die auch jetzt ihr Leben bewusst steuern und leben können und die schaffen das in der Zukunft, da einen guten Weg für sich zu finden. Und dieses Vertrauen, das hilft mir, meine Arbeit zu machen und auch nicht übermäßig in dieses Helfer-Syndrom reinzukommen, oh, der Arme, der muss jetzt irgendwie, dem muss geholfen werden, sondern ich stehe bei, aber ich bin kein Retter.
Es ist ja auch ein total schönes Geschenk, weil ja, also Sie haben es ja in Ihren Worten gesagt, dass wenn ich die Angehörigen aus der Ohnmacht begleite und irgendwie mit ihnen den Weg in die eigene Selbstwirksamkeit gehe, dann sind sie ja liebevoll zwangsläufig mit selbstwirksam. Also den anderen, die selbstwirksam neu zu ermöglichen, ist ja auch, sich selber darin wirksam zu erleben, dass man diese Begleiterin für das Gegenüber gerade sein konnte. Und das ist so ein Doppelgeschenk. Also man geht da, glaube ich, selbst beschenkt raus und hat aber auch für die anderen gleichzeitig einen wunderbaren Dienst geleistet.
Ja, das stimmt. Ja.
Wenn Sie, ich meine, jede Begleitung ist erstmal, hat eine andere Dynamik, bahnt sich auch ein bisschen anders an und trotzdem, Frau Haller, wo würden Sie sagen, entdecken Sie entlang der unterschiedlichen Tätigkeitsfelder immer wieder auch dezidiert Schönes?
Oh, ständig. Also ich finde, ich habe den coolsten Beruf der Welt, weil wir so unfassbar viel Liebe sehen. Ich glaube, viele Menschen wissen nicht, wie sehr sie jemanden lieben, wie wenn der nicht mehr da ist. Und das ist schmerzlich, aber es ist auch schön zu sehen. Da kommt dann so eine Wertschätzung für diese Person rein, die nicht mehr da ist, die wahrscheinlich ihr ganzes Leben lang nicht erlebt hat. Aber die ist jetzt hier. Und das finde ich toll. Es überrascht mich immer wieder, wie für Angehörige am Ende der Trauerfeier sagen, wie wunderschön das ist. Aber das ist, glaube ich, oft, weil sie nicht erwarten, dass es schön sein würde. Was auch toll ist, ist, wenn, und das ist jetzt bei uns sehr praktisch im Unternehmen, klar, wir bereiten offene Aufbahrungen vor. Und wenn jemand oft lange sehr krank war, dann kommen die Verstorbenen bei uns an und die sehen sehr ausgezehrt aus. Und wir massieren die, wir haben so schöne Cremes, die Haut sehr strahlen lassen. Und wenn die Leute dann kommen, um sich zu verabschieden, dann sagen die oft sowas wie, so schön war sie seit 5 Jahren nicht mehr oder seit 3 Jahren. Oder sie erkennen den Menschen wieder, der so unter der Krankheit verborgen war. Und das ist auch was unfassbar Schönes.
Also das heißt, Sie schaffen das dann mit Ihrem Team, mit den Thanatopraktikerinnen, mit allen, die dann rund um die Aufbahrung beschäftigt sind, Sie schaffen das, dass dann, und das ist ja auch so, also scheinbar kontraintuitiv, Sie schaffen das tatsächlich, habe ich Sie richtig verstanden, dass dann die Angehörigen vor dem Leichnam stehen und sagen können, in diesem geschützten Rahmen tatsächlich sagen können, boah, schön.
Absolut, absolut. Wir schaffen es nicht immer, weil es auch nicht immer möglich ist, aber sehr oft. Mhm. Und sehr oft finde ich es auch total spannend, wie anders Leute reingehen und wie sie wieder rauskommen. Also sie gehen oft angespannt rein, haben Angst vor dem, was sie sehen, trauen sich kaum an den Verstorbenen ran und kommen erleichtert und befriedet raus. Also trotzdem traurig, also die sind dann nicht, ja, alles in Ordnung, aber da kommt so ein Frieden, ja, befriedet ist, glaube ich, wirklich ein gutes Wort, da kommt so ein Frieden rein. Und ich habe das auch selber erlebt, als wir hatten vor einigen Jahren einen Mitarbeiter verloren und ich konnte nicht aufhören zu weinen. Ich bin nachts aufgewacht, ich habe geweint, ich saß am Frühstückstisch, ich habe geweint, ich habe endlos geweint. Und dann kam er zu uns in die obere Weinsteige, also hier in den Aufbahrungsraum. Seine Eltern waren da, die sind gegangen und ich hatte die verabschiedet und dann bin ich nochmal rein. Und der Wandel, dass diese Begegnung mit ihm im Sarg in mir vollbracht hat, das konnte ich als Bestatterin kaum glauben. Ich war friedlich. Es war in Ordnung. Also ihn zu spüren, zu merken, er ist wirklich tot. Aber gleichzeitig dieses Gefühl zu haben, es geht ihm gut damit. Und ich hab aufgehört zu weinen. Also klar, ich wünsche mir total, dass er immer noch da wäre, ja. Aber dieses Loch im Herz, das ich hatte, das irgendwo ständig Tränen verloren hat, das war geschlossen.
Das heißt, würden Sie auch dann den Angehörigen in den allermeisten auch Fällen empfehlen, nochmal den Leichnam zu sehen?
Ja. Ja. Absolut, ja. Und da gibt es ja auch Untersuchungen dazu, wenn Menschen den Verstorbenen gesehen haben, ob sie es hinterher bereuen und wie es ihnen damit geht. Und wirklich 90% aller, die sich bewusst von einem Verstorbenen verabschieden, sind froh, dass sie es getan haben. Schwieriger wird es, wie wenn Menschen jemanden Totes finden, wo es nicht freiwillig ist. Ja. Also wenn sie heimkommen und jemand liegt tot auf dem Boden oder wachen morgens auf, Partner ist tot, dann ist es nicht so. Aber diese bewusste Entscheidung, sich zu verabschieden, ist selten eine schlechte Entscheidung.
Es trifft, glaube ich, auch unsere Intuition, Fabian. Ich glaube, wir würden auch eher immer zu denen gehören, die behutsam Mut machen. Und Frau Haller, Sie haben da ja auch differenziert. Sie sagen, für 90% ist das vermutlich gut. Und dann gibt es natürlich daneben, das bedeutet ja auch, dass es einen Prozentsatz gibt, wo es vielleicht dann eben auch tatsächlich auch anders sein kann. Was aber nicht dagegen spricht, behutsam Mut zu machen. Ich würde noch nachfragen, weil mir das auch immer, also ich erlebe das immer wieder, dass Angehörige auch dann in der Vorbereitung der Rede fragen oder davon erzählen. Manche sagen, ja, die Enkel, also so gibt es ja mal eine Spannbreite, ne, von Kleinkindern bis irgendwie 8 oder 20 oder sind es schon erwachsen. Also, aber wenn wir von Kindern sprechen, da erlebe ich Angehörige ganz oft fragend, sollen wir das den Kindern, die Eltern sagen ganz oft zumuten. Ich würde in der Frage sagen, soll man es den Kindern auch ermöglichen? Wie ist da Ihre Erfahrung?
Also ich bin total auf der ermöglichen Seite. Und meine Erfahrung, und das so raten wir es den Eltern auch, dass sie die Kinder fragen sollen. Die können das ganz gut selber einschätzen. Und wenn das Kind sagt, ich will den Opa noch mal sehen, dann legen wir alles dran, um das möglich zu machen. Wenn das Kind sagt, nee, dann auch würde ich es auch nicht machen. Auf keinen Fall. Und die können sich auch in letzter Entscheidung im letzten Moment umentscheiden. Also wenn die jetzt zum Beispiel ins Abschiedshaus kommen oder hier in Degerloch sind, dann müssen die ja nicht in den Raum rein, wo der Verstorbene ist, sondern da ist in beiden Häusern eine Kinderspielecke, wo die auch Bilder malen können, die man einfach dem Verstorbenen mitgibt. Und so kann man eine Verbindung herstellen, ohne dass sie direkt die Begegnung haben, wenn sie sie nicht möchten.
Ich finde es so entwaffnend schön zu sagen, frag doch die Kinder einfach. Es ist ja so dieser sprichwörtliche Paternalismus, dass man so denkt, ja, wie machen wir das jetzt für die Kinder? Und sie dann einfach so ganz lieb sagen, jo, fragt sie doch einfach. Ne? Ja. Fragt sie, hört auf sie. Und vielleicht würde ich noch ergänzen, so verstehe ich Sie auch, Frau Haller, projiziert deine Überforderung als Erwachsener und nicht zwingend auch auf die Kinder. Ne? Also das ist, vielleicht ist es, die Kinder sollen das nicht, heißt vielleicht auch manchmal, ich glaube, ich kann es nicht. Und da auch irgendwie gut hinzugucken, ist das gerade meins oder gehört es? Und dieses ganz Entwaffnende, fragt sie doch einfach, das finde ich gerade. Richtig gut.
Ja. Du meinst so ein bisschen, wie wenn man so relativ neu Eltern ist und dann wird man gefragt, kommst du abends mit oder so? Und dann ist man immer ganz froh zu sagen, nee, weichschickende Kinder geht's nicht.
Nein, so. Man hat eigentlich keinen Bock, aber man schiebt dann die Kinder
genau
vor.
Genau so, ja. Jetzt sind die ja schon über 20 Jahre in diesem Beruf, in dieser Tätigkeit, haben wahrscheinlich schon sehr viel erlebt und gesehen. Wann wurden Sie denn das letzte Mal überrascht?
Ja, also eigentlich jeden Tag. Ich überlege nur gerade.
Jetzt von der Frage natürlich gerade.
Ja, jetzt von der Frage, ja. Ich glaube, was mich neulich sehr überrascht hat, da hatte ich eine Trauerrede für eine 104-Jährige gehalten. Und ich kannte diese Familiensituation im Voraus ziemlich lange. Und ich weiß, diese 104-Jährige war sehr anstrengend in ihren Forderungen an die Familie. Und was mich überrascht hat, ist, dass das im Trauergespräch nicht zur Sprache kam. Obwohl ich auch versucht habe, so ein bisschen zu provozieren. Also sagen, ich weiß, es war ja. Also das war dann plötzlich nicht mehr so wichtig, sondern ihr langes Leben war so wichtig. Und es war auch nicht so, dass die plötzlich in großem Glanz erschienen ist und ganz toll war. Die waren schon ganz klar, was schwierig an ihr war. Aber die eigene Anstrengung, die die Familie erlebt hat, von der ich wusste, die war kein Thema. Und das hat mich überrascht.
Wie wenn da so was passiert wäre?
Als ob die sich nicht eingestehen könnten, dass sie erleichtert sind.
Ah, so, also schon, Also schwingt es schon noch mit, als ob da was nicht ausgesprochen wird.
Ja, ich glaube schon. Also die müssen erleichtert gewesen sein, weil das war wirklich happig, ja.
Ja.
Geht nicht anders. Also, aber das war, da viel mehr im Vordergrund stand so die Leere, die dann kommt. Und das hat mich überrascht, ja.
Das Schöne ist, Frau Haller, ich finde ja auch, dass Sie jetzt ja, dass wir nicht irgendwie so sagen, okay, Sie sind vor allem in Ihrer Tätigkeit Telefon, Gespräche, Beratungen, Vorbereitungen, sondern wir haben ja miteinander, wir drei, die Überschneidung, dass sie ja genauso die Situation Trauerfeier halten. Nicht nur kennen, sondern darin ja auch sprichwörtlich zu Hause sind. Deswegen frage ich tatsächlich jetzt so als interessierter Kollege, Rednerkollege, so was würden Sie sagen, was braucht eine Trauerfeier, bei der am Ende die Menschen, die sie erlebt haben, sagen, boah, schön war's.
Also ich glaube, sie brauchen das Gefühl, dass sie den Verstorbenen wirklich wiedererkennen. dass das nicht nur leere Worthülsen sind, die auf jeden passen, sondern dieses Gefühl, sie waren an der Trauerfeier vom Max Meyer, den sie kannten und mit dem sie gestritten haben und der sie genervt hat und der aber auch ganz toll war. Und dieses Echte, das halte ich für das absolut Essentielle. Ein Abschied ist, er muss echt sein. Und ich glaube, eine übergroße Heiligsprechung tut den Menschen nicht gut. Also ich sage auch gerne mal, und manchmal war es richtig schwierig. Und das ist okay, die Leute können das ganz gut aushalten. Und ich sage jetzt nicht, wenn jemand ein Alkoholiker war, thematisiere ich das meistens nicht, weil das wissen die Leute, ja, das braucht man nicht auspacken. Also es geht nicht darum, dreckige Wäsche auszupacken, sondern es geht darum, das Ganze in seiner Ganzheit zu sehen und vielleicht den anderen auch ein bisschen besser zu verstehen. Also wenn es mir gelingt, Einblicke in den Verstorbenen zu geben, das auch bei einer schwierigen Persönlichkeit die Angehörigen etwas versöhnlicher stimmt mit der Lebensgeschichte. Wenn sie Ja sagen können, also da versuche ich sie oft hinzubringen, dass sie zu einem Ja zum Leben und Ja jetzt auch zum Ende. Und ich glaube, dass das ein schönes Gefühl auslöst. Und dann klar, ich habe mein ganz eigenes Pferd, so auf dem ich unglaublich gern reite. Und das ist, ich persönlich finde den Moment des Abschieds extrem wichtig. Also, dass da wirklich ein Moment von bewusst Abschied wahrnehmen und gestalten, der still ist, der dann auch, also Sprache kann dann auch wieder rausführen, aber wo man wirklich präsent ist und wahrnimmt, das ist jetzt das Ende. Wir halten dich und wir lassen dich gehen.
Es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten, diesen Abschied, glaube ich, also das wissen wir alle, dass es da nicht ein Patientrezept für gibt. Trotzdem die Frage, Frau Haller, ein konkretes Beispiel aus Ihrer eigenen Erfahrung und Praxis, wie Sie sagen, so habe ich zum Beispiel diesen konkreten Moment zum Abschied auch schon mal angepackt und gestaltet und angeboten.
Da gibt es ganz konkret, also etwas, auf das ich gerne zurückfalle in der Struktur, ist, dass ich einlade für einen Moment der Stille, in dem ich dann dem Verstorbenen, wo wir dann alle erstmal für eine Weile still sind und jeder kann beten, dann Vater unser, wenn Sie möchten, dem Verstorbenen danken. Und dann leite ich ganz konkret ein, ich benenne den Namen des Verstorbenen und sage, wir danken für dein Leben, wir danken für all das Gute, das du in diese Welt gebracht hast und all das Gute, das das Leben dir geschenkt hat. Und dann spreche ich über die Eigenschaften, die er hatte, seinen Wagemut, seine Kraft, seine alle oder ihre und alles, was da so an Haupteigenschaften da ist. Und all das Schwierige vergeben wir und lassen ruhen. Und dann nehme ich tatsächlich sehr gerne einen Hermann Hesse-Text, der eigentlich eher ein Schlafgedicht ist, aber ich finde ihn so grandios zum Abschied nehmen, weil er so eine große Stille mit reinbringt. Und wenn er mir jetzt einfallen würde, wäre das richtig gut. mir fällt der nächste ein, den ich gerne verwende, aber der... Moment.
Jetzt sind natürlich alle schon heiß auf Hermann Hesse.
Jetzt habe ich echt hochgehängt, ja.
Und ich habe eine unbewusste Alliteration reingehauen. Bis auf das Auf ist ja heiß auf Hermann Hesse, ist ja echt eine kleine Stilblüte schon, Fabian.
Da wäre Markus Lanz jetzt stolz, Thomas.
Ja, das ist die Restgermanistik aus dem Studium, die noch hängen geblieben ist. Ich habe schon vorgedacht, wäre ich im Klugscheißer-Modus, habe ich gedacht, ja, stimmt, weil eben dieses den Alkoholismus eben nicht ansprechen, dachte ich mir, ja, genau. Und es passt ja auch, weil die Sprache hat ja immer Oberflächenstruktur und Tiefenstruktur. Und die den Verstorbenen kennen, wenn man sagt, es war schwierig, die wissen ja, warum.
Ja. Ja.
Und dann braucht man die Tiefenstruktur nicht, also nicht ans Licht zu zerren, sondern die holen sich dann die das hören, dazu. Aber weil man im Vorfeld drüber gesprochen hat, ist es kein hohles Gewäsch, weil es ja klar war. Also man hat auch, also entweder weiß man es oder man hat sich drüber ausgetauscht. Und dann reicht ganz oft so eine ganz liebevolle Oberflächenstruktur, wo sich die hören, dann das Konkrete und die Geschichte aus ihrer eigenen Erinnerung dazu holen. Und so ist es dann eben auch kein Vermeiden, sondern eigentlich ein sehr achtsames so darüber sprechen.
Ja. Ich sehe es auch nicht als Vermeiden. Also wenn man sagen würde, alles war toll, dann wäre es ein Vermeiden. Aber mit so einer weichen Formulierung, ja. Das genügt.
Frau Haller, wenn Sie den Hesse nicht finden, nehmen wir auch den zweiten Text, der Ihnen einfach eingefallen ist.
Also den zweiten Text nehme ich oft gerne am Grab. Und der ist weinet nicht an meinem Grab um mich. Ich bin nicht dort, ich schlafe nicht. Ich bin der Wind über dem See. Ich bin Kristallglitzer auf Winterschnee. Ich bin am Tag das Sonnengold. Ich bin der Regen, herbstlich hold. Ich bin das tiefe Himmelsblau, der schöne, frische Morgentau. Sucht mich und blickt im Dunkeln in die Ferne. Bei Nacht bin ich das Leuchten eurer Sterne. Steht nicht an meinem Grab die Augen rot. Ich bin nicht dort. Ich bin nicht tot. Den finde ich tatsächlich am Grab sehr hoffnungsvoll.
Mhm, ja.
Und das ist so dann der zweite Moment des Abschieds. Also den ersten mache ich immer sehr gerne noch in der Feierhalle. Und hier, das geht ja dann schon einen Schritt weiter. Also da ist Abschied. Die verstorbene Person ist, ich mache das, nachdem die Urne herabgelassen wird. Aber das ist ja schon wieder so ein Weg senden. Und ich werde diesen Hesse-Text noch finden.
Den reichen wir auf jeden Fall nach.
Der ist in den Shownotes.
Ja, gut.
Ich habe, wissen Sie, ich habe gerade Gänsehaut, Frau Haller, und Sie können gar nicht wissen, warum. Deswegen erzähle ich Ihnen jetzt den Text, den Sie gerade zitiert haben. Der ist mir zum ersten Mal begegnet, irgendwie so 2010, 2011, vielleicht auch 12, ich weiß es nicht mehr, müsste jetzt nachgucken. Da bin ich immer im Sommer mit ehemaligen Krebserkrankten eine Radtour gefahren für eine deutsche Kinderkrebsstiftung. Und wir haben dann immer als ehemals Betroffene und Überlebende Kinder und Familien, die auf Onkologien in Behandlung sind, besucht. Und auf einer dieser Onkologiestationen, da habe ich damals ein Foto gemacht, damals noch mit einer Digitalkamera, die ich dabei hatte. Also es muss tatsächlich irgendwie 2010 gewesen sein. Und da habe ich den auf einer Kinderonkologie hängen sehen. Und das hat mich, ich weiß noch, wie geflasht ich davor stand. Und das habe ich damals abfotografiert und ist heute in meiner Textsammlung auch für Trauerfeiern. Und jetzt hauen Sie das gerade als Zitat raus. Und da kriege ich gerade, ja, also weil Fabian, du hattest ja nach Zufällen gefragt, für mich ist das gerade ein sehr berührender Zufall, dass sich das so hier gerade in dem Moment und dem Podcast hier trifft.
Und in dem Zusammenhang, den auf einer Kinderonkologie zu sehen, das ist ja nochmal was anderes. Also ich finde, es gibt dem nochmal eine gewisse Tiefe und Hoffnungsfreude eigentlich fast, gell? Das macht es so weit. Ja, ist ganz schön.
Tatsächlich, mich interessiert auch Frau Haller, als Sie gesagt haben, also es ist ja liebevoll sagen, was ist, also es ist ja eigentlich so ein Journalismus-Zitat, dass der Journalist sagt, was ist, aber in dem Fall, dass Sie als Rednerin sagen, aus dieser Geschichte, ich sage, was in dieser Geschichte war, nicht als dreckige Wäsche waschen, sondern einfach, weil es eh jeder weiß, so, warum jetzt noch Eiertanz machen? Weil wir auch schon mal, Fabian und ich, über Mut gesprochen haben, habe ich mir gedacht, so, ja, boah, man braucht schon auch Mut, sich zu exponieren als Redner, Rednerin und das eben dann auch so zu sagen, weil man ja, ne, also da stellt man sich ja auch ein bisschen in den Wind. Jetzt, was will ich Sie fragen, Frau Haller, waren Sie immer schon so mutig oder haben Sie es gelernt?
Also ich glaube, ich lerne in meinem Leben Dinge mehr anzusprechen, phasenweise immer wieder dazu. Ich habe ja 15 Jahre in England gelebt, da ist man sehr diplomatisch und man sagt alles durch die Blume. Auch mein Partner ist Engländer. Ich bin schon eher jemand, die es gerne ein bisschen freundlicher hat. Und ich lerne aber auch mehr und mehr, wie wichtig es ist, Konkretes zu benennen, also Dinge konkret zu benennen. Ich glaube, es hilft in der Begegnung und im Miteinander. Und man muss ja nicht hart damit sein. Also ich kann Angehörigen im Gespräch gegenüber sagen, oh, das hört sich so an, als ob es ein bisschen schwierig mit ihm gewesen wäre. Ist ja nicht hart, ja, aber es benennt es trotzdem.
Ja. Aber jetzt bin ich ganz investigativ. Ich höre raus, Sie waren schon eher immer ein mutiges Naturell oder haben Sie sich den auch, oder ist der auch ein Stück weit, gutes Stück weit mitgewachsen über die Tätigkeit?
Ich denke an meine erste Trauerrede zurück, die ich ganz am Anfang erwähnt habe. Und da war tatsächlich die Situation so, ich habe kondoliert, das mache ich heute tatsächlich nicht mehr. Und die Tochter der Verstorbenen sagte zu mir, brauche sie nicht, das war ein böses Weib. Und sie hat dann 2 Stunden lang nur über ihre Mutter geschimpft, davon 1 Stunde mit ihrem Anwalt am Telefon gesprochen, ja, und alles ausgepackt. Und Da saß ich dann natürlich schon da, sage ich, was mache ich jetzt damit? Wie halte ich da jetzt eine Trauerrede? Und da habe ich darüber gesprochen, dass man auch um das trauern kann, was man nicht gehabt hat. Und ich finde, das ist schon auch mutig.
Und
Absolut.
gleichzeitig liebevoll, also so den, so, dass sie sich die Mühe gemacht haben zu sagen, also wie biete ich einen Zugang an, der ehrlich ist, aber den Deuterahmen oder die Brille auf das Geschehene irgendwie versucht, über eine, dann in dem Fall ja eine liebevolle Sehnsucht drauf
Ja,
zu lenken.
ja. Und ich glaube, wenn es bei mir so darum geht, dass Eigenschaften besonders schwierig sind, dann verallgemeinere ich die oft. Also, dass Menschen nie perfekt sind und auch so und so nie nicht perfekt war. Also, dass er nicht rausgehoben wird als, er war besonders schlecht.
Also echt Chapeau, das bei der ersten Rede gleich so herausgefordert zu werden, also und dann dran zu bleiben. Absolut. Also ich glaube, ich mache jetzt mein Staatsexamen, Leute. Tschüss. Also.
Aber ich weiß, ich fand es auch cool. Also ich kann mich noch erinnern,
Ja.
ich hab das ganze Wochenende gerungen, ja, aber ich fand
Ja.
dieses Ringen auch aufregend.
Absolut, ja.
Ja, auch ich glaube, vielleicht ist das so ein schöner Moment, wo wir jetzt als RednerInnen aus dem Nähkästchen plaudern können, weil natürlich haben wir ja auch Biases und Unterstellungen. Also wir unterstellen ja in der Regel den Angehörigen, wir kommen und die sind traurig und die vermissen jemanden und da ist Liebe. Haben wir auch vorhin gesagt, dass irgendwie ganz, dass ja auch
Ganz
tatsächlich
viel
ganz oft
Liebe
Liebe
sehen,
da ist.
ja.
Ist ja nicht gelogen, sondern ist tatsächlich so, aber ich glaube, uns kickt es dann schon kurz aus der unterstellenden, liebevollen Routine, wenn dann jemand sagt, ha ja, jetzt sind wir schon froh, dass er weg ist. Es war echt der Beißzang, gell? So, und dann, dann wird es mich auch kurz stellen, sage ich, oh, ist jetzt nicht das, womit ich gedacht habe, dass ich, aber klar, dann stellt man sich darauf ein, aber ich glaube, so kriegt man Rednerinnen und Redner auch mal kurz aus dem Konzept.
Ja, so ist es. So ist es. Aber ich liebe das dann auch, weil dann sind Leute echt. Also ich hasse nichts als dieses verheulte, heuchlerische und es ist nicht authentisch. Das ist nervig. Und dann hast du auch als Redner das Gefühl, du bist in ganz komischen, ganz schwammigen Wassern, weil du nicht weißt, was wirklich ist. Und ich hatte einmal die Rede, und das war, boah, das werde ich heute nicht, werde ich bis heute noch nicht vergessen. Ich war bei der Familie zu Hause, bei einem Teil der Familie zu Hause und die haben ganz löblich über die Verstorbene gesprochen. Und ich hatte schon dieses Gefühl von, Und dann, das war aber die einzige Information, die ich hatte. Und dann habe ich die Rede gehalten und dann sagte ein anderer Teil der Familie zu mir, das war ja ganz nett, aber so war es ja nicht. Das war mich, oh, ja, was willst du machen? Bist ausgeliefert.
Ja, und es hat tatsächlich, also sollten es Familien hören, die eine ähnliche Situation intern haben, und erstmal kein Druck. Also wir erleben ganz viele Familien, wo ein paar kleinere und größere Risse durchgehen. Das ist echt nichts Schlimmes. Aber ich merke auch, dass ich, wenn ich die Wahl habe, habe ich lieber die Streithähne am Tisch
Absolut.
und kann dann irgendwie sagen, so, jetzt haben wir ein Ziel, die Feier, und ihr könnt euch auch nachher nochmal streiten, aber jetzt machen wir die Feier. Weil dann sind alle Perspektiven da. Und ansonsten, wenn die schon nicht mehr miteinander sprechen, dann kriegst du ja immer einen Teil, der dein Auftraggeber ist. Und natürlich lernst du halt dann die Person ja gefiltert durch die Wahrnehmung deiner Auftraggeber kennen. Und wenn sie dir die halt so beschreiben, dann sind halt die, die nicht involviert waren, sagen halt dann, ja, gut, danke für, aber wir haben einen anderen Filter und wir sehen den Menschen darin eigentlich gerade nicht. Deswegen besser, man, es raufen sich irgendwie die nochmal Leute so zusammen, dass sie es irgendwie schaffen, für 2 Stunden am Tisch zu sitzen oder anderthalb. Und dann hat man irgendwie alles drin. Also deshalb wäre ich auch immer großer Freund davon, weil sonst, ja, genau, hat man halt irgendwie im ungünstigsten Fall nur 50%
Ja. Oder ich
Deckung.
mache lieber zwei Trauergespräche. Wenn die nicht miteinander reden wollen, dann spreche ich lieber mit beiden getrennt, damit ich die beide Perspektive haben kann und auch aufgreifen kann. Weil sonst finde ich es, oh, kann man auch ein bisschen instrumentalisiert werden und das fühlt sich dann auch nicht so gut an. Ich muss noch eine schöne Geschichte loswerden, weil die fand ich sehr zauberhaft. Da war ich auch bei einer älteren Frau und sie hat sehr gefasst, sehr perfektionistisch über ihren Mann gesprochen, wie er alles geholfen hat und alles, also es war alles so total perfekt, ja. Und dann habe ich alles aufgeschrieben, dann habe ich meinen Kuli zur Seite gelegt und habe gesagt, so, die waren wirklich. Und dann sagte sie, schrecklich. Aber das hat sie immer nicht.
Ja, und wie gut, dass es aber dann trotzdem einen geschützten Raum gab, wo es endlich mal artikuliert werden konnte.
Ja.
Ohne, ne, ohne Verurteilung, ohne Moralines, das kann ich doch jetzt sagen und so, sondern einfach endlich kann es mal raus und es interessiert jemanden und es hört jemand und lässt es auch einfach so stehen.
Und ich muss keine Show abziehen. Und gleichzeitig habe ich dann natürlich schon die Show mit ihr abgezogen.
Und ja, war aber okay. Als liebevolle Komplizin. Gefühl,
als Komplizin, genau, so war es. Als Komplizin. Und auch um sie zu schützen. Also da packt man ja keine dreckige Wäsche aus einer Trauerfeier. Mhm. Ja, aber das war schon als Komplizin. Das war das Gefühl, ja.
Also der Theologe in Fabian und mir ist gleichermaßen stolz auf eine der eher finalen Fragen, die wir noch im Petto haben. Fabian, magst du mit dir ums Eck kommen?
Wie geht's weiter?
Was machen Sie heute noch, Frau Haller? Gangen Sie nur auf Gas? Nein.
Also die Frage aller Fragen, Wurstsalat mit Schwarzwurst oder Käse, gell?
Ich hätte natürlich nur zum Schluss eine Frage, die hatten wir auf dem Zettel, die haben wir jetzt aber nicht in unsere Fragen reingenommen, aber weil mich das jetzt doch interessiert, 20 Jahre sind sie jetzt schon oder über 20 Jahre jetzt schon dabei und das Unternehmen gibt es jetzt auch schon 34 Jahre.
30
genau Jahre?
30. Ja.
Ah, echt? Ja. Ich habe mir irgendwo 92 notiert. Okay, gut. 96. Okay, 30 Jahre. Herzlichen Glückwunsch.
Hoffentlich habe ich mich jetzt nicht berechnet. Tatsächlich haben Sie recht. Mein Papa ist 92 gestorben und 2 Jahre später haben die gegründet. Uns muss es 32 Jahre geben. Oh, meine Güte. Ja.
Alles gut. Also, ich finde das sehr sympathisch, ich find, ja, dass Sie das nicht gleich parat haben. Das andere wäre ja dann, dass man jeden Tag nur herumdreht, wie lange es das Unternehmen schon gibt.
Also, seit so viele Jahre.
Seit 32 Jahren im Familienunternehmen. Seit 32 Jahren. Gut. Genau, jetzt ist ja, also wenn wir, Thomas, du kennst es auch, wenn, oder sie wahrscheinlich, sie noch viel mehr, aber wir kennen das, wenn Leute es auf als Reaktion, wenn wir erzählen, was wir machen, dann sagen, ha ja, gestorben wird immer.
Krisensicher.
Ja, ist krisensicher. Und trotzdem die Frage, was sehen Sie denn so für Herausforderungen an Ihren Beruf, auch an Ihr Unternehmen, so in den nächsten 5 bis 10 Jahren?
Also natürlich macht mir die wirtschaftliche Situation in Stuttgart und der Region Sorgen und Bauchweh. Hm. Das kann uns schon auch in der zweiten Phase sozusagen treffen, wenn Leute einfach merken, die haben weniger Geld in der Tasche, dann geben die natürlich auch weniger Geld für Beerdigungen aus. Das ist ganz klar, das spüren wir schon. Also davon gehe ich aus, dass wir das dann auch schon erleben werden. Wobei der Markt finanziell eigentlich relativ stabil ist. 2009, wir haben nichts gemerkt. Nichts. Mhm. Es wurde in keinem Gespräch erwähnt, nichts. Es war, als ob die Weltwirtschaftskrise vollkommen an uns vorbeigegangen ist. Das erleben wir nicht selber, aber das höre ich von Standesämtern und Friedhofsämtern, dass es mehr Billigbestatter gibt, die eine billige Entsorgung in Anführungszeichen anbieten, und das aber dann nicht so toll läuft. Ja, und da haben wir halt in Stuttgart, ich finde es eigentlich echt schade, weil in Stuttgart haben wir diese grandiose Situation, dass wir einen städtischen Bestattungsdienst haben, der sich gut in einem niedrigen Preissegment kümmert. Und wir eigentlich wirklich keine Billigbestatter brauchen. Aber das wissen halt die Leute auch zum Teil nicht. Ja, ich glaube, die Schere wird wahrscheinlich noch weiter auseinandergehen. Ich glaube, meine größte Sorge ist tatsächlich, dass wir Abschied nehmen verlernen. Also nicht so sehr, dass wir weniger Trauerfeiern machen. Ich glaube, das wird sich relativ stabil halten. Aber dass wir nicht mehr spüren, wie wichtig es ist, sich zu verabschieden. Und auch wenn es im kleinsten Kreis am Grab ist, sondern dass so eine Entsorgungsmentalität eintritt. Hm. Gleichzeitig muss ich dazu sagen, ist es natürlich schon so, dass wir werden älter, also auch sehr viel älter. Ja? Als ich vor 20 Jahren angefangen habe, da war eine 100-jährige ein Wunder. Heute kriegen wir mehrere im Jahr und überrascht uns nicht. Und aber die letzten Jahre sind nicht unbedingt grandios. Also die sind oft geprägt von Demenz. Und da ist ein sozialer Tod, der stattfindet, lange bevor der physische Tod stattfindet. Und das führt natürlich dazu, dass Leute sich schon lang, bevor der Verstorbene stirbt, sich schon verabschiedet haben, weil sie keine Begegnungsmöglichkeiten im Alltag mehr hatten oder auch gewünscht haben. Also das ist natürlich auch so, wenn jemand im Heim ist, ist es oft so, dass er halt verschwindet für den weiteren Freundeskreis, den Familienkreis. Und das finde ich, also das kann ich verstehen, das finde ich nachvollziehbar. Und natürlich ist es so, Abschied hat nur Bedeutung, wenn die Person für einen Bedeutung hat. Ich kann auf eine Trauerfeier auf den Pragfriedhof gehen von jemandem, den ich nicht kenne, das hat keine Bedeutung für mich. Das ist, ich kann dann sagen, oh, schöne Musik, schöne Trauerfeier, gut gesprochen, aber ich habe kein Gefühl von Abschied, weil ich mit dieser Person nicht verbunden bin. Und man braucht eine Verbundenheit, um das Ende oder den Wandel der Verbindung, weil ich glaube nicht, dass es ein Ende der Verbindung ist. Die Verbindung bleibt ja bestehen, aber sie ändert sich, um diese Veränderung zu markieren und anzuerkennen und wertzuschätzen. Und wenn man die nicht mehr hat, weil jetzt jemand schon ganz lange aus dem Leben eigentlich sich so stückchenweise verabschiedet hat, dann wird auch eine Beerdigung oder eine Trauerfeier so ein bisschen enthüllt. Denken Sie da ganz anders drüber als Theologen vielleicht, ja? Weil ich denke, eher.
Ich kann es nachempfinden. Also ich finde, ich habe, also im Zuhören war für mich vor allem so die Frage, so welche Energien, Impulse, Akteurinnen und Akteure brauchen eigentlich dann auch Städte wie Stuttgart oder noch größere Städte, damit eben mit älter werdender Gesellschaft, Vereinzelung von Gesellschaft, eben eine Stadt sich eine Sterbekultur behält und nicht schleichend in eine Entsorgungskultur rutscht.
Ja.
Und also ich natürlich, also Sie sind eine Akteurin, wir sind Akteure, die ja eben so dieses Sichtbarmachen, Menschlichkeit, das sagen, was war, Verbindung stiften, nochmal einladen, dass Räume da sind, die Räume auch halten, physisch wie energetisch. Aber tatsächlich, das hatte ich vorher so für mich nicht. Es ist mir jetzt durch Zuhören so nochmal, hat sich das zugespitzt, so wie behält sich eine Gesellschaft im städtischen Kontext die Sterbekultur bei und rutscht eben nicht ins Entsorgen.
Ich muss sagen, ich glaube, Stuttgart ist da auch sehr bemüht, das zu tun. Also es gibt Gedenkfeiern für Obdachlose. Es gibt ein Chörle, das singt, wenn da sonst niemand zur Trauerfeier kommt. Es gibt die Möglichkeit, also es kann für jeden eine Trauerfeier geben, egal ob es Angehörige gibt. Also das organisiert Stuttgart. Das finde ich schon ganz spannend. Und das ist in vielen Städten nicht so. Da wird halt entsorgt.
Ja. Also ich bin froh, dass ich tatsächlich bei meinen Großeltern in Österreich, Oberösterreich auf dem Land tatsächlich auch noch als Sargträger selber so erleben konnte, dass man also auf der kurzen Strecke zwischen Friedhof und Kirche einfach auch über die Hauptstraße läuft und jedem irgendwie klar ist, ja, dann ist halt jetzt der Trauerzug da und man muss es nicht irgendwie, weiß nicht, also mir kam es nicht so vor, als müsste man beim Ordnungsamt das anmelden, sondern das ist irgendwie so. Jetzt ist natürlich, das ist jetzt nicht die Perspektive für Stuttgart. Ja. Aber was ich sagen will, ist, dadurch, dass ich es noch zum Glück irgendwie selber erleben durfte, sehe ich ja auch, wie weit weg dann städtischere Kontexte, Tübingen ja auch, schon davon sind und eben voll schön auch von Ihnen zu hören, wie der Stuttgart ganz konkrete Initiativen auch setzt, um da irgendwie sich diese Kultur nicht nehmen zu lassen.
Ja, ja. Hoffen wir, dass das die Streichungen überlebt. Es kann schon sein, dass das eines der Dinge ist, die da schnell zum Opfer fallen.
Ja, es hat auch wenig, ne, genau, weil es eben dafür wenig Öffentlichkeit gibt.
Ja.
Dieser Selfie-Schriftzug mit Stuttgart, der muss schon sein. Also, da kann man auch auf andere Sachen verzichten. Danke, dass du lachst.
Worauf können wir verzichten?
Also, ich finde, ne, weil doch über diesen Selfie. über diesen Selfie-Schriftzug wurde doch diskutiert, dass man sagt, ja, das brauchen wir schon. Und dann mit diesen Streichen, und dann gab es doch im Gemeinderat, also kriegt man den Selfie-Schriftzug vielleicht billiger, dann denke ich mir so, Leute, dann sollen die Leute sich für einen Fernsehturm stellen und sich dort fotografieren.
Auch kein Mensch.
Ja, dann mache ich jetzt mal, das glaube ich, da kann man jetzt gut mit der letzten Frage noch reingehen.
Hey, ich bin jetzt echt überrascht. Ihr habt mich gefragt, wie es weitergeht. Wie
Bitte?
Gehen wir damit, also was Menschen, also so als Theologen hätte ich jetzt erwartet, wir sprechen auch darüber, was sind die Vorstellungen vom Leben auf der anderen Seite? Oder wie sprecht ihr das an? Da bin ich auch ein bisschen neugierig, weil ich finde es immer eine heikle Frage im Gespräch selber. Und ich ärgere mich da auch jedes Mal, wenn ich danach frage, oh, hat sie danach geglaubt, dass es nach dem Tod weitergeht? Und dann sagt, oh, die war nicht in der Kirche. Ich denke, ey, was hat das damit zu tun? Und mich interessiert, was jemand geglaubt hat, nicht wo er Mitglied war. Aber ich finde es wahnsinnig schwer, da ranzukommen. Ich finde es unfassbar interessant, wie wenig Familien darüber sprechen. Ob man glaubt, dass man sich wieder sieht oder irgendwie sowas. Das ist wirklich ein viel größeres Tabuthema als jede Form von Sex, die wir uns vorstellen können.
Also wir haben dazu auch schon eine Folge gemacht, wie viel Religiosität steckt in Trauerfeiern, und haben da auch schon so die Beobachtung gemacht, dass schon viel, viel mehr Religiosität noch in den Menschen steckt, als man so glaubt. Na, also auch so diese Beobachtung, die Sie jetzt geteilt haben, wenn man nach dem Glauben fragt, dann kommt, nee, in der Kirche war er nicht. Ja. Und dann manchmal, wenn es passt, dann sage ich das schöne Zitat von Albert Schweitzer: Wer meint, ein Christ zu sein, weil er in die Kirche geht, der irrt sich. Man wird ja auch kein Auto, wenn man in der Garage steht. Nee, das ist ja nur das eine, ebenso der praktizierte Glaube, aber es ist schon ganz viel Glaube da, gerade das, was Sie angesprochen haben mit Wiedersehen, da steckt schon ganz viel. Nicht nur, dass man es den Kindern irgendwie leichter machen will und sagt, der Opa ist jetzt im Himmel, sondern ich erlebe schon so, dass es ganz, ganz oft wirklich auch bei den Menschen so eine tiefe Hoffnung ist und schon auch ein Glaube. Ja. Aber ich erlebe es wie Sie. Ich habe jetzt auch mein jüngstes Trauergespräch so im Kopf, dass es sehr, sehr schwer ist, da irgendwie an den Punkt zu kommen. Ja.
Ich bin da ganz bei Ihnen, Frau Haller. Ich fasse es oft nicht, dass Eheleute, weiß ich nicht, 40 mehr Jahre verheiratet sein können und nicht wissen, was der Partner darüber geglaubt hat.
Ja.
Also ich denke mir so, wie bitte? Also sage ich nicht, aber also ich stelle auch schon im Vorfeld, die kriegen das von mir als schriftliche Frage geschickt, und die heißt explizit, was hat der Verstorbene geglaubt oder auch explizit nicht geglaubt, wo er oder sie nach dem Tod sein wird?
Ja.
Also ich vermeide ja jede Formulierung nach Religion zu fragen, aber das kommt dann trotzdem, ja, in der Kirche war, ne? Ich habe nicht nach der Kirche gefragt. Ja. Ich habe nicht nach der Kirche gefragt, wo ist er jetzt? Und da ist ja alles möglich, so, ich bin Erinnerung und ich lebe im Herzen weiter, oder ich bin in einer anderen Inkarnation, ich habe auch schon erlebt, dass manches so Energieerhaltungssatz, die Persönlichkeit ist gestorben, aber die Energie ist nicht weg, so, also das gäbe ja so spannende, es wäre ja so spannend, auch fernab von Institutionen und Einrichtungen und Mitgliedschaften, und da irgendwie, ich tue mich, also ich krieg's da, ich habe das Gefühl, ich habe es noch nicht geknackt, die Nuss, wie man da irgendwie cool die Tür aufbekommt.
Mir fällt gerade eine Frage ein, die vielleicht funktionieren könnte, und ich würde die total gerne mal probieren. Die ist aber gerade, also die hat jetzt gerade hier die Geburt, ja. Die leiht so ein bisschen an das Systemische an, wenn ich fragen würde, wenn er jetzt zurückkommen würde, was denken Sie, was er erzählen würde?
Ja, spannend.
Also ein bisschen verschachtelt, und dann kann man ja gucken, was da rauskommt. Das will ich
eigentlich gar nicht machen. Ist auf jeden Fall, ein entspannendes Gedankenexperiment. Ne? Weil man kann es ja, genau, man kann ja für einen Moment so tun, als wäre es möglich. Und was wäre dann, wenn wir so tun, als wäre es für einen kurzen Moment? Ja. Und unabhängig davon, dass ich diese Tür irgendwie knifflig finde, aufzubekommen, weil dahinter irgendwie so terra incognita für viele ist, und dann lassen sie die Tür zu, weil sie irgendwie das Gefühl haben, das ist irgendwie, ich check nicht, was dahinter ist, dann mache ich die Tür erst gar nicht auf und ist so schade. Manche machen sie auf, das ist auch super schön, wenn man da hinkommen darf. Und dann gibt es noch den Fall, den ich am häufigsten antreffe, dass es, dass Menschen sich zu Recht auch Uneindeutigkeit leisten. Also, dass sie dann sagen, ha, ich glaube, dass sie da nicht viel geglaubt hat, kommt dann manchmal so als Formulierung. Und dann frage ich immer so, wie ist für sie? So, ist sie weg? Wo ist sie jetzt für sie? Und manche sagen dann, ja, ich spüre sie noch im Apfelbaum oder in der Küche oder ja, wenn's Radio an ist. Und dann ist es so, das hat so, es gibt so Orte der Manifestation. Und die sind ja, und die sind so schön, weil sie ja irgendwie oszillieren zwischen, ist das jetzt eine spirituelle Manifestation oder ist es eine Erinnerungsmanifestation? Und mittlerweile liebe ich es, dass ich es auch dann so uneindeutig lasse oder sag, lassen Sie uns doch den Luxus leisten, es auch uneindeutig zu lassen. Ja. Weil wenn es für Sie so ist, dann ist doch in Ordnung. Und ja, also aber tatsächlich, dass ich es mal wahrscheinlich, aber das ist jetzt nur meine Unterstellung, ich glaube, dass viele irgendwie noch so diesen Kinderglauben mitbekommen haben, so da ist irgendwie der liebe Gott im Himmel und dann kann man das den Kindern irgendwie auch noch erzählen oder auftischen. Aber bei den wenigsten, also wahrscheinlich unter 10%, ist dieser Kinderglaube irgendwann, hat er aufgehört mitzuwachsen. Und dann ist da irgendwo so ein verkümmerter Wurmfortsatz noch da. Aber der hat irgendwie, und da sind ganz kluge, ne, ganz kluge gestandene Frauen und Männer, aber die haben irgendwie diesen, ja, die sind, das andere ist einfach, hat sich nicht weiterentwickelt. Und dann ist auch, dann kommt man da auch nicht hin, aber gleichzeitig gibt es auch dieses schöne irgendwie sich auf die Suche machen, wo ist denn ihr Manifestationsort? So. Und den sich ja auch zu sagen, und der kann auch ganz immanent, also der kann auch ganz im Diesseits verhaftet sein. Und wenn man sagt, solange man diesen Menschen da spürt, finde ich, ist es ein schöner Punkt, den ich auch selber sehr, sehr gut stehen lassen kann und will.
Ja, absolut.
Aber auch gut, dass Sie nochmal nachgehakt haben, danach zu fragen, weil ich hatte erst gedacht so, ja, wie geht's weiter? Und ich dachte halt erst so, hä, mit dem Selfie-Bild in Stuttgart oder was jetzt? Nee, aber sie hat gesagt so, nee, ich habe jetzt hier zwei Kollegen und zwei Theologen und ich will schon auch nochmal jetzt mit euch sprechen, was erlebt ihr, was glaubt ihr, wie es denn auch über die Grenze des Todes hinaus weitergeht? Und ja, auch da, das Schöne ist ja, dass man selber zur Ressource wird. Und natürlich muss man, also für mich geht's weiter. So, das kann ich in aller, da brauche ich auch nicht mehr als diesen einen Satz. Aber das ist dann nur so nützlich, inwieweit ich schaffe, nicht von mir gleich zu plappern, sondern zu sagen, ich bin die Ressource, wenn das gewünscht ist, können wir da hingucken. Und ansonsten ist mein Job zuzuhören und irgendwie rauszufinden, wie ist es für den anderen. Aber ich denke auch so, also sonst bräuchte, also ich weiß nicht, da habe ich auch irgendwie schon zu viel, das können wir dann vielleicht auch mal nach der Podcast-Folge oder wann anders auch besprechen. Also vielleicht machen wir auch eine Folge drüber, weiß ich noch nicht, Fabian. So diese ganz kleinen Wunder und Zufälle. Also da haben wir beide auch schon zu viel erlebt, um da noch an Zufälle zu glauben.
Ja, das stimmt. Das erlebe ich auch so. Da passiert schon viel um das Thema Tod, wo du denkst, nee, das ist jetzt außerhalb dessen, was sich rein wissenschaftlich erklären lässt.
Ganz spannendes Thema und vielleicht muss auch, weiß ich nicht, der Schneid und der Mut bei mir auch noch wachsen, dir mal einen öffentlichen Raum zu geben. Da ist schlummert. Aber Frau Haller, wenn wir darüber mal eine Folge machen, dann sagen wir Ihnen auf
den
jeden
Mut
Fall.
Den Mut habe ich.
Sagen wir Ihnen auf jeden Fall Bescheid. Nee,
da habe ich auch viele Geschichten nicht nur Geschichten, ja schon Geschichten, ganz klar, aber es ist auch so, über 40% der Verstorbenen, der Angehörigen haben noch Begegnungen mit dem Verstorbenen, die sie nicht einfach so als Erinnerung abtun, wo sie ein All-Eins-Gefühl haben. Also etwas, das sie als spirituell benennen würden und sagen, der Verstorbene war hier, das war nicht, das kann ich nicht abtun, als ich habe an ihn gedacht und habe ihn gespürt, sondern er war da. Und das ist nicht ungewöhnlich. Und ich glaube auch, dass das echt ist und nicht nur emotional so erklärbar ist. Und das ist oft auch mit Aufträgen verbunden. Also ich gehe jetzt, aber du lebst gut weiter. Das ist oft die Nachricht, die da unten drunter steht. Und die ist ja auch ziemlich biblisch. Ja? Also Jesus ist Maria Magdalena begegnet und hat gesagt, halte nicht fest an mir, ich gehe zu meinem Vater und deinem Vater.
Auch systemisch, Sie haben es ja vorhin mal als Schlagwort gebracht, so die Energie fließt nach vorne. Und in der Regel kann man, also das ist so meine Erfahrung, dieser, ich wünsche mir für euch, die ihr noch weiterlebt, dass es für euch auch gut weitergeht.
Ja.
Das ist so, und das ist ja wie ganz berührend, dass das theologisch, spirituell, therapeutisch, systemisch irgendwie immer auf diese Grundessenz hinausläuft. Hey, für mich ist jetzt okay, ich bin jetzt da, ja, wo ich bin, aber ihr seid noch in Zeit und Raum und ich, ja, wünsche mir, dass es für euch, und das ist auch so ein, das ist eigentlich dann wie ein Segen. Also ich glaube, ja, so dieser, das, was man in der alten, ja, oder in Gottesdiensten und Liturgien so kennt, als, ja, dieses, ja, Gesandtwerden oder, ja, Itamissa, so dieses, der Schlusssegen ist dieses, ja, geht gestärkt, wir haben jetzt gefeiert, wir haben getrauert und es darf auch noch weiter gefeiert und weiter getrauert werden, aber geht gestärkt und seid gesegnet, weil ich mir für euch wünsche, dass es gut weitergeht. Und das ist so ein, ja, ein ganz kraftvoller, tiefer Punkt. Und von dem kann man, und ich finde, von dem kann man als Rednerin und als Redner, ich würde so rum sagen, es ist gut, wenn man den mit seinem persönlichen Glauben füllen kann, wenn man davon spricht, damit es nicht zu einer hohlen Phrase wird.
Ja, und man muss nicht mal drüber sprechen, die Leute spüren es dann ab, dass man eine Hoffnung in sich trägt, ohne dass man die Worte benutzt, weil die Stimme einfach anders klingt.
Da kann ich doch, liebe Frau Haller, gut mit der letzten Frage, die wir schon vor einer Weile angekündigt haben, und jetzt hat sich doch noch vieles aufgetan, kann ich mit der letzten Frage noch aufwarten. Was haben Sie denn vom Tod über das Leben gelernt?
Da gibt es zwei Ebenen für mich. Einmal durch meine Arbeit. Natürlich diese, schon immer wieder diese Studie für mich, wie lebt man gut? Also worauf kommt es an? Das lerne ich ja ständig an den Leben, mit denen ich in Geschichtenform praktisch konfrontiert bin. Sagen, ja, okay, so ist vielleicht doch nicht so toll. Aber ich glaube, tiefer geht vielleicht eine persönliche Erfahrung, die ist ein paar Jahre her, es war eine Situation, in der es durchaus möglich gewesen wäre, dass ich sie nicht überlebe. Und das hat sich dann natürlich sehr gewandelt. Und diese sehr nahe kommen an den Tod, also für mich war schon sehr nahe, an meinem persönlichen, ja. Ich konnte mich gut damit anfreunden, mich aufzulösen, nicht mehr da zu sein, die Welt zu lassen, das war alles in Ordnung. Und dann aber zu merken, jetzt lebe ich ja doch wirklich weiter. Worauf kommt es an? Und hier ist etwas, das mich total, vollkommen und absolut von den Socken gehauen hat, weil ich das nicht in irgendeiner Theorie jemals erwartet hätte. Und es war nicht so sehr, oh, ich muss für andere leben und nett sein und für andere da sein, sondern ich lebe für mich selbst. Und das hat mich fast erschüttert, muss ich sagen, dieses, ich lebe für mich selbst. Ich lebe, um die Möglichkeiten, die mir zur Verfügung stehen, in Realität umzuwandeln, aber für mich, dass ich sie erleben kann. Und das ist, was Leben ist. Puh. Und da, ja, das hat mich sehr überrascht.
Ich glaube nicht, ja, nur Sie, Frau Haller. Ich glaube nicht nur Sie. Also diese Stille oder dieses erstmal nicht direkt drauf etwas sagen, heißt auch anzuerkennen, dass das eine Kraft hat, was Sie gerade gesagt haben, und auch anzuerkennen, dass Sie, glaube ich, einen Punkt benennen, der jetzt wahrscheinlich in ganz vielen, die das gehört haben, noch weitergeht. Und natürlich werden wir nochmal sagen, wir machen natürlich den Podcast weiter und die nächste Folge kommt und alles ganz klar, aber wenn ich es mir wünschen dürfte, Fabian, wäre es irgendwie cool, wenn wir, natürlich wir zwei aus dem Gespräch jetzt auch rausgehen, aber alle, die dann den Podcast gleich ausschalten oder fertig sind und die Folge gehört haben, auch sagen, boah, eben nicht, ha, das ist aber egoistisch sagen, sondern sagen, ui, was würde es denn wirklich bedeuten, wenn ich mich so radikal, wie Sie es erlebt haben, selber hinterfrage, was bedeutet es für mich, wenn ich für mich um meiner selbst willen lebe?
Da kann man sich plötzlich nicht mehr verstecken. Da ist eine Nacktheit drin. Und ich kann nicht mehr Opfer sein. Weil ich es nicht mehr tue, um irgendwas, irgendjemanden.
Also ich hätte zu jedem Gast sowieso für die Zeit Danke gesagt, aber den Dank, den ich jetzt zum Ausdruck bringen will, ist tatsächlich tief empfunden. Natürlich für die Zeit, aber vor allem für diese Essenz jetzt. Ich bin auch, Frau Haller, Fabian, ich sage danke und bin sprichwörtlich im liebevollsten Sinne raus, weil das möchte ich jetzt so stehen lassen.
Vielen lieben Dank, Frau Haller.
Ja, ich bedanke mich bei euch beiden. Es war ein super Gespräch. Ich habe viel mitgenommen und mein Kopf brutzelt.
Dann wird es jetzt Zeit für einen Wurstsalat zum Feierabend.
Der Abkühlung.
Dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Jawohl.
Schön war's, Fabian. Schön war's, Frau Haller.
Schön war's. Ciao.
Dankeschön. Tschüss.